Und da sind wir. Einen wunderschönen guten Tag allen, die zuschauen. Das ist ein Happy Optimizing Podcast Episode der besonderen Art, denn ich habe einen Gast. Das haben wir hier bei uns nicht oft. Meistens hört man nur mich kluge Dinge sagen und manchmal auch weniger kluge Dinge. Aber heute teilen wir uns das mit dem kluge Dinge sagen. Und wer ist wir? Das bin ich, Sven Deutschländer. Ich bin hier der Host und das ist unser Gast Fabian Rosbacher. Einen schönen guten Tag wünsche ich.
Hallo.
Sag doch mal ein bisschen was zu dir und dem SEOD, der dein Konferenzkind ist, vor allem für all diejenigen, die weder dich noch den SEOD kennen sollten.
Also, mein Name ist Fabian Rosbacher. Ich bin Programmierer seit der ersten Stunde, seit meinem 8. Lebensjahr. Ich mache das schon ziemlich lange. Und wie Programmierer so den normalen Weg dann gehen, bauen sie eigene Projekte. So habe ich dann auch relativ früh eine eigene Single-Börse gebaut und kam dann so zum Marketing-Thema und da dann irgendwann den SEO Day gegründet, eine Konferenz zum Thema Suchmaschinenoptimierung. Jetzt schon im 15. Jahr treffen wir uns einmal im Jahr in Köln mit so rund 700 Leuten und tauschen uns aus rund um das Thema organische Suche. Jetzt natürlich viel LLM, ChatGPT und Co. Früher eher mehr Google, YouTube, Amazon. Aber die Systeme sind ja auch noch immer da, haben auch immer noch Traffic. Ja, und in meiner restlichen Zeit baue ich sehr, sehr viele neue Projekte, jetzt mit KI.
Und darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten und über das Zusammenspiel mit Suchmaschinenoptimierung und solchen Sachen wie EAT und Marke und Vertrauen und alles, was da im Internet eine große Rolle spielt, nicht nur in Suchmaschinen, sondern eben auch für die Antworten von LLM-Systemen. Und wir haben zueinander gefunden zu dieser Podcast-Episode, weil es zwei Projekte gibt, die du bezeichnest das als KI-nativ gebaut hast. Einmal ein Wiki für die Website vom SEOD und dann noch ein anderes Wiki, wo es um Radsport geht, ums Radfahren geht. Was bedeutet KI-nativ genau? Was ist da anders an dieser Art des Website-Bauens, wenn ich das jetzt mal so runterbreche mit so einem Deutschen, im Vergleich zu dem, wie wir es bisher gemacht haben?
Also ich glaube, der große elementare Unterschied ist, dass der Quellcode, der ja hinter so einer Webseite steckt, also da ist ja HTML dahinter, da ist ja serverseitiger Code, sowas wie PHP oder Python dahinter, sind Datenbankabfragen dahinter, dass das nicht mehr von Menschen gebaut wurde, sondern komplett von Maschinen, die natürlich wiederum von Menschen, in dem Fall von mir, gesteuert wurden. Und das Ganze ist natürlich unglaublich schnell, weil so ein Mensch am Tag, also laut IBM, schafft ein Programmierer wirklich produktiven Code 15 Zeilen am Tag. Also man muss sich vorstellen, das ist eine große Software, wie jetzt bei SAP, da kann ein Programmierer jetzt nicht jede Minute 10 Zeilen raushauen, sondern muss er nachdenken, dann muss er prüfen. Also hat IBM vor Jahren schon vor über 20 Jahren der Softwareentwicklung diese Zahl genannt. Ich aktuell als Solo-Entrepreneur ohne Team ganz alleine schaffe 50.000 Zeilen Code mit meinen Agenten. Das ist natürlich ein enormer Unterschied. Und da ist meine Aufgabe, das alles stabil zu halten, zu schauen, was die KI da baut, wie ein Riesenteam. Ist das so, wie ich es haben möchte? Kann ich es noch, ich nenne das immer maintainen, also kann ich das noch wagen? Kann ich das noch kontrollieren? Oder entgleitet mir das? Und das ist die New World. Also da befinde ich mich jetzt schon seit 14 Monaten.
Ich habe mich vor allem bei diesem SEO-Wiki so ein bisschen mit dem ein bisschen beschäftigt. Das Radfahr-Wiki, wir gucken uns die zwei Sachen auch gleich mal ein bisschen näher an. Also für alle, die das hier nur gerade hören, man kann sich das auch angucken. Auf YouTube haben wir dafür eine Videoschiene noch veröffentlicht. Der Auslöser war, rauszufinden, was geht oder tatsächlich etwas für die SEO-Day-Website zu tun oder zu gucken, wie agentisch kriegt man all das hin oder war es von allem ein bisschen?
Also gestartet ist das letztes Jahr für mich die ganze Journey Ende April, Anfang Mai. Ich hatte ein 10-köpfiges Entwicklerteam und die haben rund um den SEO Day den Ticketshop gemacht. Wir haben unsere Webseiten gemacht. Also ich betreue ja immer noch, bin ja auch Inhaber von waschmaschine.de, wo ich ein KI-Logo drauf habe. Ich mache diverse Webseiten. Und da brauche ich natürlich immer viel Manpower in der Vergangenheit, weil ich das zwar programmieren konnte, aber irgendwann wird man ja vom Programmierer zum Unternehmer und stellt dann Programmierer ein. Und diesen Weg bin ich auch ganz normal gegangen und hatte auch, finde ich, eigentlich ein ganz gutes Team. Ich hatte immer einen Frontender und einen Backender zusammengesteckt, damit sie halt Features nahtlos durchprogrammieren können und ich nicht zu viel steuern muss. Aber sie waren immer noch sehr langsam. Und ich weiß noch, dass ich schon im Januar also einen Ärger hatte mit einem Team, weil ich wollte eine Election-App, also für die Wahlen, machen, dass man also quasi rausfinden kann, Wahl-O-Mat, ja. Und es hat so lange gedauert, weil die haben sich so angestellt mit der Oberfläche und dann verliebt in die ganzen Details und so weiter. Und ich habe damals schon mit ChatGPT so eine kleine Variante dann mal in 6 Stunden gebaut, die für mich schon völlig ausreichte. Und da war mir dann eigentlich klar, okay, das Paradigma wird sich ändern, die Programmierer müssen sich umstellen. Und ich habe sie vor die Wahl gestellt, alle 10. Und sie haben mir damals, 2025, gesagt, Fabian, this way is wrong. It will not work. AI doesn't work that way. Also das waren so diese Sachen, die ich immer gehört habe von internationalen Programmierern, also keine Deutsche. Deutsche sagen das heute noch, sogar deutsche Programmierer, sogar im Juli 2026. Mal schauen, ob sie es nächstes Jahr auch noch sagen können. Aber das war dann für mich eigentlich der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte effizienter werden, weil die Programmierer waren schon teuer und du musst halt dann schon immer gucken, dass der Output sich halt auch rechnet und in Geld dann sich umwandelt, damit du sie weiter bezahlen kannst. Also ich glaube, die Triebfeder bei mir war Geschwindigkeit und Kosten zum Start. Und jetzt speziell das SEO-Wiki, das war Projekt 23. Also ich bin jetzt bei Projekt 104, seit ich vor 14 Monaten damit gestartet habe. Also ein sehr frühes Projekt in den sehr frühen Phasen. Und ich habe das für mich gebaut, weil ich schon immer auf der SEOday.de ein holistisches, ganzheitliches Wiki zum Thema Search, also Organic, haben wollte. Und ich war nie der Profi, der eine Redaktion leiten konnte oder der Texter anweist. Hatte ich nie die Geduld für. Also vielleicht auch ein bisschen zu ungeduldig an der Stelle, weil Menschen brauchen dann manchmal Zeit zur Einarbeitung. Das war nicht meine DNA und deswegen habe ich nie ein Wiki gemacht. Aber ich wollte es immer haben, weil auf der SEO.de eben, also jede Konferenz sollte natürlich eigentlich so einen Ratgeber-Wissensbereich in ihrem Vertical irgendwie anbieten, um halt Traffic über Google für Leute zu bekommen, die sich für das ganze Thema interessieren. Also es gibt ja dieses wunderschöne Beispiel von dem Rechtsanwalt, ich weiß nicht, ob du das kennst, der Scheidungsanwalt. Worauf soll er optimieren? Auf Scheidung? Oder worauf soll er optimieren bei Google? Nein, er soll ein E-Book veröffentlichen, also der schlaue Scheidungsanwalt macht das zum Thema Ehe retten. Weil was passiert bei 10 Versuchen, eine Ehe zu retten? Gehen 8 schief. Und man ist dann schon der Provider dieses E-Books. Also das ist so diese Cleverness, diese Smartness, die wir so in dieser SEO-Branche sehr oft haben, dass wir informationale Suchen abgreifen, weil wir wissen, daraus entwickeln sich zu einer, je nach Branche, hohen, niedrigen Wahrscheinlichkeit eine transaktionale Suche oder einen transaktionalen Wunsch. Und deswegen wollte ich immer das Wiki haben.
Sensationell ist es ja auch. Also wenn du dann die SEO in den Ads-Bereich verlängerst, ist natürlich jeder, der sich dieses Wiki anschaut, ja, der kommt ja mit einer ganz bestimmten Intention dahin. Da rutscht ja nicht versehentlich meine Mutter rein in so einen
Und
Wiki.
aus Versehen will sie wissen, was
Maus
Linkbuilding
gerutscht, ja. Nein, sondern das sind Leute, die Zielgruppe für den SEO da sind. Also da kannst du wunderbar natürlich auch Retargeting-Zielgruppen drauf bilden und dann dafür ist das natürlich auch ein ganz, ganz toller Spaß.
Für
Wie
die
muss ich mir
Lookalike,
das
für alles genau.
vorstellen? Hast du dann für die das muss ja recherchiert werden in irgendeiner Form, dann muss irgendwer das grob skizzieren, wie das gebaut sein soll. Dann muss irgendwer irgendwem eine Anweisung geben. Ja, dieses Briefing-Prozess, das was zu schreiben ist. Und dann muss das Geschriebene von irgendjemandem designt und veröffentlicht werden. Muss ich mir das so vorstellen, dass für jeden dieser Teilbereiche eine Art Agent entwickelt wurde und die dann miteinander zusammenarbeiten? Oder war es eher eine Aneinanderreihung von Prompts, die da stattgefunden hat?
Ich habe schon relativ früh im September letzten Jahres das sogenannte Ralph-Pattern für mich selbst entdeckt. Das Ralph-Pattern ist mittlerweile auch von OpenAI ein bestätigtes Pattern. Also ein Pattern ist ein Verfahren, ein Prozess in der Softwareentwicklung, also eine Art, etwas zu machen. Und das Ralph-Pattern ist benannt nach den Simpsons, nach diesem Ralph, also der so ein bisschen
Ah, okay.
dämlich ist, ja.
Ja.
Ich glaube, das soll ein Schweizer sein oder irgendwie sowas, ja. Ich
Okay.
weiß es nicht genau. Aber jeder kennt Ralph von den Simpsons.
Ja.
Und der ein bisschen dämlich ist, so. Und wir alle haben ja mit KI festgestellt, dass KI Fehler macht. Wie so ein flüchtiger Professor. Je nachdem, wie voll der Kontext ist, du hast ja ein Kontext-Window, wenn du das zu voll machst, dann wird das immer schlechter und auch immer langsamer, wird dieser Professor immer vergesslicher und immer. Man fängt an, ihn zu beschimpfen. Ich habe dir das doch schon gesagt. Und, ach ja, stimmt, du hast das ja schon gesagt. Und ach ja, jetzt
Ja,
merke ich
genau.
mir wirklich und so weiter. Und was man in dem Ralph-Loop-Pattern macht, ist, dass man ein Ziel vorgibt, dass man zum Beispiel sagt, man möchte mindestens 3000 Wörter haben in so einem Text und man möchte mindestens zwei Tabellen haben, man möchte mindestens eine Aufzählung haben und man möchte mindestens fünf Überschriften haben, die jeweils in H2, H3 in zwei Ebenen gekapselt sind. Und man gibt so den Rahmen vor. Und wenn man das so mit ChatGPT macht, ja, dann kommt was bei raus und das stimmt überhaupt nicht. Ja, da ist dann irgendwie nur auf 10% von umgesetzt. Wenn man das dann aber nochmal an die KI gibt und sagt, guck mal hier, das ist der Input, das ist der Output vom letzten, das ist jetzt der Input plus nochmal die neuen Regeln, dann sind dann auf einmal 1600 Wörter drin und dann beim nächsten Mal 1700 Wörter. Also man nähert sich dieser 3000er-Grenze. Und dieses Repetitive, also dieses immer wieder wiederholen. Also dieses wirklich stupide, wie der Ralph in Simpsons, immer wieder Dinge wiederholen. Das ist ein Pattern in der KI. Es geht natürlich brutal auf Tokens, das kostet, ne? Weil du halt jedes Mal eine Wiederholung machen musst. Aber mit dieser Wiederholung schaffst du diese Inhalte, die du bei mir siehst. Das sind aktuell im Durchschnitt zwischen 35 und 65 Wiederholungen pro Content, die gemacht werden müssen. Und damit hast du dann auch wirklich diese tollen holistischen Artikel, die immer toll aussehen, die immer groß sind, die immer stark sind, die auch immer vom Inhalt her gut sind, weil du gibst ja beim Ziel Regeln, wie zum Beispiel keine Halluzination, also der Heat-Faktor, ja, also dass du sagst Heat-Faktor 0. Also der Heat-Faktor ist ja bei jeder KI so dieser Grad der Kreativität. Also wenn du etwas sehr Kreatives haben willst, zum Beispiel, erfinde mal eine neue mathematische Formel, forsch mal ein bisschen, dann sagst du eine hohe Kreativität. Wenn du jetzt sagst, du willst wirklich nur Content haben, der valide ist, der aus Quellen stammt, dann machst du den auf null. Das heißt, der darf gar nichts halluzinieren, der darf sich gar nichts ausdenken. Und dann hast du natürlich noch so Checks, die nochmal prüfen, ist da was halluziniert? Kann jede Sache geprüft werden? Du sagst ihm auch, für alles, was du schreibst, zieh Quellen ran und nenn mir die Quellen, speichere die Quellen in der Datenbank. Die Quellen werden auch runtergeladen, nochmal gegengeprüft. Also es passiert ein ganzes Netz an Themen. Es ist nicht
Aber
so
alles
einfach.
findet im Prinzip innerhalb, also da ist der Mensch ist in diesem Prozess nur noch stichprobenhaft zur Kontrolle beteiligt oder gibt es ganz bestimmte Schritte innerhalb dieses Prozesses, die dem Menschen allein vorbehalten sind?
Also nicht mal das. Ich sage immer, dass ich keine Zeit habe für diese Art der Kontrolle, also der Content-Kontrolle. Und ich habe auch wenig Zeit für Cross-Checks. Also ich probiere alles, was ich tue, in Automatisierung zu gießen. Das heißt, wenn ich feststelle, zum Beispiel von dir Feedback kriege, in dem Wiki sind fachliche Fehler drin, dann würde ich diese URLs nehmen, die KI damit konfrontieren und versuchen, ein Muster zu entwickeln, wie diese fachlichen Fehler trotz unserer doch sehr komplexen Architektur entstanden sind. Die KI kommt in der Regel immer auf eine Idee, warum das passiert ist und findet auch immer irgendwas, was sie reparieren kann. Und dann ist es halt wieder, dass ich es dann wieder expose, also veröffentliche und dann wieder teste. Also ich fahre da, und das ist sehr entgegen dem deutschen Grundgefühl, der Deutsche hat da ein Störgefühl, dass ich sehr viel Beta First mache und einfach sehr viel teste. Also ich bin ein Forscher und ich bin ein Tester. Ich habe glücklicherweise sehr viele positive Ergebnisse dadurch. Und das ist die Art, wie ich da arbeite. Also ich entwickle die Software, aber ich mache keine redaktionalen Überprüfungen oder Tests. Dafür ist das einfach zu viel. Also jedes Wiki hat so an die 1500 Unterseiten. Wie soll ich das testen? Also das ist so viel Content. Da bin ich ja nur am Lesen. Das schaffe ich in einem Leben nicht, wenn ich das alles, was ich jetzt schon gebaut hätte, lesen würde. Ja.
Da ist es. Ja, ich habe ja versprochen, dass wir das kurz mal anschauen. Das ist die Navigation, dieses Wikis. Das ist einmal komplett der SEO-Prozess abgebildet. Und wenn man dann den Navigationspunkt, mal einen der Hauptnavigationspunkte aufreißt, sieht man, wie detailliert, ja, mein Lieblingsbereich Local SEO, werden wir nachher gleich noch eine Minute uns länger drüber unterhalten, wie detailliert das dann aufgeschlüsselt wird. Da hat dann jeder Hauptnavigationspunkt nochmal Unternavigationspunkte und darunter liegen dann nochmal einzelne Content Pieces, die das nochmal ein bisschen genauer beschreiben. Das ist wirklich, das hat was, das hat Erlhofer Niveau in Online-Version.
Also dieses Inhaltsverzeichnis, was du da gerade so gezeigt hast, das wird ja auch gebaut, das wächst. Also man muss sich das so vorstellen, dass das wie so eine Pflanze ist, die nach und nach wächst. Also das ist auch nicht, dass das einmal zack dann da ist. Ne? Also das wird auch gechallenged. Und ich habe noch so natürlich so ein paar Richtlinien da drin. Ich möchte nicht zu tiefe Ebenen nach unten. Also wenn ich die KI losmachen würde, könnte diese wahrscheinlich 100 Ebenen in die Tiefe oder 1000 Ebenen in die Tiefe runterbauen. Das passt dann gar nicht mehr links in die Navigation. Also habe ich ihm halt die Regeln gesetzt, maximal 3 Ebenen. Bis dahin musst du schachteln. Und auch dann solche Sachen wie, schachtel es so, dass es für einen Menschen nachvollziehbar ist. Es ist nicht für eine Maschine gebaut, es ist für einen Menschen gebaut, immer noch. Ja? Also wenn natürlich irgendwo mal das für ein MCP exposed wird, würde ich den natürlich im granularen Level viel tiefer bauen. Also für einen Agent, der das lesen soll, würde das ganz anders, würde das eh anders von der Oberfläche aussehen.
Der Mensch braucht diese flache Hierarchie, die Maschine natürlich nicht.
Die Maschine will ja auch anders lesen, die will kein HTML lesen, die will nur JSON lesen. Also da würden wir das dann eh anders bauen. Aber ich habe es bisher noch nicht gemacht. Ich sehe noch keine richtige Notwendigkeit. OpenAI möchte ja mit dem MCP, den sie da anbieten, auch Seiten wie mir Geld geben. Also die Idee von denen ist ja, ich gebe denen jetzt meinen MCP vom Wiki. Also fangen wir vorne an, jemand sucht bei OpenAI, bei ChatGPT, sucht jetzt nach Black Hat SEO und jetzt muss ja ChatGPT entscheiden, was sie anzeigen. Und wenn sie jetzt in der Tiefe nichts haben oder sich so schnell nichts generieren können, also das, was ich da habe, kommt ja auch aus dem LLM, aber halt durchgeneriert. Und das LLM kann diese Informationen bei einer Abfrage nicht so schnell generieren. Sie müssten selber mehrere Steps durchiterieren, bis sie an dieses Know-how kommen, was sie schon haben. Aber es ist tut zu tief im Gehirn. Also habe ich es quasi öffentlich gemacht, sodass auch ein ChatGPT-Caller das nutzen kann. Und das hat dann wieder einen Mehrwert. Das ist eine ganz verrückte Geschichte.
Und er kommt dann halt einfach schneller bei dir daran, als wenn er es bei sich praktisch aus den Tiefen hebt. Und deswegen nimmt er dann praktisch dich als Quelle und zieht es da raus.
Und da ist ja die Idee, Sam Altman hat letztes Jahr auf dem Dev Days im Herbst gesagt, dass sie ein MCP implementieren, der ist auch schon da. Das heißt, ich kann denen das geben, wie eine API. Und kann sagen, hier könnt ihr immer anzapfen, habt ihr frei Zugriff drauf. Und dann entscheiden die, ob sie meine Daten ausliefern, also von meiner MCP, von meiner API, oder was Eigenes. Und wenn sie mich ausliefern, dann sagen sie, kriege ich ein TKP. Das heißt, wenn 1000 Menschen Daten von mir ausgeliefert bekommen haben, kriege ich, keine Ahnung, 5 Cent oder irgendwie sowas. Aber es ist eine Monetarisierung. Und
ja, genau.
700 Millionen Menschen nutzen ChatGPT. Jetzt macht es auf einmal mehr Sinn, den TKP von ChatGPT ins Auge zu fassen, als noch zu schauen, irgendwo bei einem TKP von Google-Netzwerk versuchen, Geld zu verdienen.
Es ist erstaunlich. Nein, es ist nicht erstaunlich. Ich fange diesen Satz von vorne an. Das war doof. Ich habe geschaut, wie der Wiki dasteht, wie gut der rankt, was der für eine Sichtbarkeit hat. Und es ist das mit Abstand bestfunktionierende Unterverzeichnis auf seo.de. Das hat hunderte von Rankings. Das hat, wenn man sich so die durchschnittliche Position über alle URLs in den einzelnen Verzeichnissen anguckt, die beste durchschnittliche Position. Also es ist aufgegangen, der Grundgedanke in Richtung Mensch auf jeden Fall. Also der ganze Prozess hat zu etwas geführt, was offensichtlich die Qualitätskriterien von Google so gut erfüllt, dass die willens sind, das eine ordentliche Menge von Menschen als Suchergebnis auszuliefern. Und die Menschen, die ich dann darüber auf die Seite ziehe, lassen sich für die Zwecke des SEODs dann gut nutzen. Also rein betriebswirtschaftlich scheint das ein interessanter Schritt gewesen zu sein, das zu tun. Und man hätte es höchstwahrscheinlich mit etwas anderem auf diese Masse, auf diese Menge nicht bringen können, als mit so Basisinformationen wie im Wiki. Stimmt
Also
das so als
ich glaube,
Analyse?
ja, ist definitiv so. Die Domain hat ja auch eine Penalty gehabt, weil
Okay.
natürlich haben wir in der Vergangenheit, ich sag mal, Links aufgebaut, also so wie jeder.
Ja.
Also ich glaube, seit 2011 ist die im Pinguin, Penalty. Also wir haben es übertrieben. Also muss man ganz klar sagen, war auch damals ein Sport, unter uns SEOs. Wer rankt härter auf das Wort SEO? Und die hat ja sehr lange für SEO auf Platz 2 und 3 gerankt, also deutschlandweit. Also die hatte ja unglaubliche Rankings. Und ja, irgendwie, ich war natürlich besonders auch im Auge von Google, klar. Ja, und wir haben es da einfach betrieben. Aber seitdem wir jetzt das Wiki gelauncht haben, merkt man halt wirklich, Google kann nicht mehr anders. Also wir sind die einzigen deutschlandweit, die diese Inhalte so veröffentlichen. Beim Radmarkt auch, also bei der anderen Seite. Bei
Genau.
der Fahrradseite sind wir die einzigen deutschlandweit, die das haben. Und vor allem haben wir das auch direkt international. Also ich habe ja diese SEO-Day-Seite sogar auf Chinesisch gemacht. Also ist das Wiki nicht. Ich glaube, ich nur auf Deutsch, Englisch, Spanisch. Muss man selber gleich mal reinschauen, habe ich gar nicht mehr im Kopf. Aber einfach dieser hohe Grad an Professionalität und an wirklich Gedanken gemacht, wie wir eben schon gesprochen haben, die Navigation gut aufgebaut und all sowas und nicht nur einfach slop reingepulvert in Index. Der Algorithmus von Google ist dazu in der Lage, das zu erkennen. Die Gemini-App ist noch ein bisschen, ich sag mal, eher zurückhaltender. OpenAI liebt uns total. Also da sind wir super, super sichtbar. Aber auch bei Google in der klassischen Search sind wir sichtbar. Also daran sieht man halt trotz Penalty, manueller Penalty, was ja die härteste Strafe ist, die Google verteilt. Also da gibt es nichts mehr danach. Da gibt es vielleicht gibt's nur noch eine Klage. Oder Larry Page kommt bei dir persönlich vorbei und schaltet den Server ab. Also das ist schon wirklich das Allerschlimmste, was dir so passieren kann. Und deswegen feiere ich das besonders, dass wir dadurch, wir haben auch viel anderes Angebot geschaffen. Ich habe zum Beispiel auch ein Jobboard, wo wir auf SEO-Jobs optimieren. Das nehmen sie nicht an. Ne? Also an seo.de/jobs. Das ist auch eine sehr schöne Jobsuche, sehr schön gebaut, wird aber nicht angenommen, weil es Google zu kompetitiv ist zu dem Thema Jobs, Autos, Immobilien, gibt es zu viel in Deutschland an Inhalten. Das SEO-DE-Wiki ist unique. Da können Sie nicht anders. Deswegen ist es eigentlich ganz clever, als Markteintrittsstrategie, sich die Low-Hanging-Fruits zu nehmen, also für jede Branche, wo man halt sagt, okay, das gibt es so noch nicht. Weil natürlich würde ich lieber für SEO-Manager Köln ranken. Wäre für mich das noch spannendere Keyword, weil das wirklich ein Kandidat ist oder eine Firma ist oder jemand wirklich richtig aus der Branche, wo ich weiß, okay, das ist ein SEO-Manager oder das ist eine Firma, die sucht einen SEO-Manager. Jetzt will Google das nicht und ich gebe ihnen Zeit, das ist auch total okay. Ich habe das Angebot geschaffen für die Community, sie können nach Jobs suchen. Wenn da viele drauf rumklicken, wird Google das über den Chrome-Browser sehen, wird auch sehen, dass die Seite genutzt wird. Und hoffentlich werden sie dann die böse Penalty, die jetzt schon 14 Jahre prangt, mal irgendwann lösen.
Interessant ist eben, dass, weil du die Penalty erwähnst, oft ist ja ein Argument, wenn sowas so gut funktioniert, ja, da ist ja jetzt auch eine fette Marke dahinter. Ja, und die Marke hat ja immer einen Einfluss und wenn mal erstmal irgendein Laden eine gewisse Bekanntheit, eine gewisse Größe, ja, im EEAT-Spiel gewisse Vorteile hat, dann kann die im Prinzip schon fast machen, was sie will und ist zum Erfolg verdammt. Das trifft dann ja aber hier nicht zu, weil er halt mal richtig einen auf den Deckel bekommen hat. Also ist das Wiki schon aus sich selbst heraus ein Erfolg, würden wir dann vermuten.
Also es ist eigentlich im Ödland, also die Pflanze
Ja.
ist im absoluten Ödland gewachsen. So könnte man das Bild, glaube ich, malen, ja.
Okay. Ja, jetzt kommt diese deutsche Perspektive. Ich finde das ja großartig. Ja, das hat alles seine Berechtigung, das zu fragen. Auch weil wir vielleicht mit der Antwort, die wir von dir kriegen, uns von dem ein oder anderen Gedankenkonstrukt als Deutscher ja lösen können. Ja, das finde ich nicht ganz unspannend. Du hast gesagt, dir war es schon wichtig, dass in diesem ganzen immer wieder das Durchkauen lassen Prozess, ja, diese immer wieder die Frage erneut stellen und Vertiefung und so weiter, auch es zum Beispiel schon so hinzukriegen, dass es für den Menschen erfassbar ist, weil wir es eben nicht nur als einen Ausprobierprozess für Agentic Coding verstehen wollen, sondern es tatsächlich einen Nutzen für Leute haben soll, dass Sowas wie fachliche Tiefe, Aktualität, der Nutzen für die Menschen, die am Ende da anlanden, bei all dem Prozess schon sehr wichtig gewesen ist. Aber am Ende hast du auch gesagt, ich kann es natürlich nicht lesen. Da kommen tausende von Seiten zustande. Heißt das praktisch, dass die Qualitätskontrolle, die der Deutsche so sehr mag, am Ende praktisch am Nutzer hängt, also dass dir jemand schreibt, da ist irgendwas, oder dass du zum Beispiel in dem Austausch, den wir beide gerade durchziehen, merkst, da gibt es eine Ecke, an der es noch nicht passt, und dann würdest du gezielt drauf zugehen, aber es ansonsten eigentlich laufen lassen.
Ja, also ich würde es immer nach dem Erfolg messen. Das heißt, am Ende des Tages schaue ich in die Search Console und schaue, was machen meine Impressions, was machen die URLs, also wie entwickeln sich die Rankings, und welche Klicks, kommen wirklich daraus, und bleibt das Thema konstant? Also wächst das oder bin ich auf einer falschen Richtung? Also ich lasse Google schon ein Stück weit die Erfolgskontrolle machen, weil Menschen lesen, und wenn sie bouncen oder wenn sie das Gefühl haben, die Seite ist nicht seriös oder die Seite ist gehackt oder so, irgendwie sowas, dann kriegt Google das relativ schnell mit und dann verbannen sie diese URLs auch aus den SERPs, also aus den Search Engine Result Pages. Und das ist für mich eigentlich, also Google ist für mich der bessere Sparringspartner als zum Beispiel ein ChatGPT, weil die sind noch zu neu, die müssen noch viel lernen. Google hat 25 Jahre Erfahrung mit dem ganzen Search, also da macht denen keiner was vor. Und deswegen, für mich ist eigentlich so dieser Good Old Value Search Console eigentlich so, finde ich, das beste Messinstrument und das beste Qualitätsinstrument. Also ich habe auch ein Dashboard, wo ich alle meine Webseiten jeden Tag die Daten von der Search Console reinlaufen lasse. Und das sind für mich eigentlich die viel wichtigeren KPIs als jetzt Analytics. Also was soll ich mich jetzt an Analytics ergötzen, an den Usern oder versuchen, irgendwas rauszulesen? Ich bin organisch unterwegs und meine ganze DNA ist 100% organisch. Also ich mache keinen einzigen Euro PPC. Also jetzt zum SEO-Day vielleicht am Ende mal ein bisschen Remarketing, ein paar Wochen vorher, für die, das macht schon Sinn. Aber ansonsten soll bei mir alles organisch kommen, weil ich halt einfach in der Vergangenheit zu viel gute Erfahrungen gemacht habe mit organischem Traffic. Also all das, jetzt das Haus, in das wir sitzen, die Segelboote, alles ist halt am Ende des Tages über organischen Traffic entstanden. Und deswegen ist das für mich keine andere, gibt es keine andere Richtung, keine andere DNA. Und ich will trotzdem schnell sein. Und ich will viel bauen. Also, wenn ich jetzt in 14 Monaten 104 Projekte gemacht habe, dann schwebt mir vor, dass ich nächstes Jahr um die Zeit nicht das Doppelte habe, sondern das Vierfache, das Fünffache. Und ich will viel, viel, viel testen, viel ausprobieren.
Wäre es garstig zu sagen, keine Ahnung, ob garstig das richtige Wort ist, und Schwund ist dann halt zwangsläufig dabei und man muss damit leben. Also dieser Mut zur Lücke, der uns Deutschen, ist das jetzt zu verallgemeinern? Nee, eigentlich
Nein,
nicht.
das ist
Uns
absolut
Deutschen
richtig, was du sagst. Mach
zuweilen
weiter.
fehlt, ist dieser Mut zur Lücke, muss man den einfach haben. Wenn
Absolut.
man dann, also weil das zum Skalieren auch dazugehört.
Also ich bin ja immer sehr überzeugt von meinen Themen, ja. Aber wenn wir jetzt in ein paar Monaten einen Podcast machen und alles ist runtergeknallt und dieser Mut zur Lücke hat mich alles gekostet, dann würde ich dir sagen, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Ich mache jetzt nur noch Qualität. Also weißt du, was ich meine damit? Also es kommt, glaube ich, sogar von Adenauer, ja. Ich glaube, dass wir Deutschen uns selbst blockieren. Also ich hatte noch letzte Woche ein Telefonat mit jemandem, der dann auch festgestellt hat, boah, jetzt können wir ja unglaublich viel, jetzt können wir ja alle unsere Domains projektieren. Ich so, ja, wie viele machen wir denn? Ich so, wir machen einfach alle. Alle. Egal, wie viele ihr habt, alle. So, das wächst ja alles, der Content und die Ideen dahinter, ja. Also und dann kam sofort die Frage, ja, aber da müssen wir bei uns nochmal Compliance gucken, weil mit der Qualität, genau wie du gerade gesagt hast,
Genau, da ist es wieder.
da ist es wieder. Und also ich zuck dann nur die Schultern und sage dann, ja, dann mach das doch, weil in der Zeit baue ich 100 Seiten und überranke euch alle so.
Jetzt hat der alte Mann sich das, wo er am besten ist, nämlich den Local SEO-Bereich angeguckt. Und man merkt das, was man halt zum Beispiel, wenn man einfach nur so selbst als Mensch mit ChatGPT zum Beispiel unterwegs ist, das kann man an manchen Stellen halt einfach wiedererkennen. Das ist dann, glaube ich, die Lücke, zu der man Mut haben muss. Ja, also ich habe mir den Veröffentlichungszeitpunkt dieses dieses Clusters angeguckt, Oktober 2025, und er beschreibt dann zum Beispiel Funktionen, die schon vor diesem Zeitpunkt eingestellt waren im Google Business Profil. Die möge man bitte optimieren, die existieren dann einfach gar nicht mehr. Und da hat er offensichtlich auf eine alte Information zurückgegriffen. Ja, also das war schon nicht mehr im Profil vorhanden, aber scheinbar war das dann halt irgendwo in Trainingsdaten oder auf anderen Webseiten, die er benutzt hat, um das zusammenzubauen, immer
Die es
noch
auch nicht aktualisiert
vorhanden.
haben.
Ja, die sich auch nicht aktualisiert haben, und dann ist praktisch
Ja.
das entstanden. Und dann gibt es halt noch Bereiche, die damals, das war 2025 im Oktober, wenn wir das hier aufnehmen, ist es gerade Juli 2026, zwar noch aktuell waren, die aber jetzt nicht mehr existieren innerhalb des Google Business Profils.
Ja.
Wäre die Lösung dafür, wenn du praktisch als Mensch niemals eingreifen willst, ja, dass man in einem ganz bestimmten Rhythmus einfach eine Art Korrekturagenten einmal quer über den Laden schickt und den praktisch wie so eine Art Lektor auf Aktualität prüfen lässt und dann veranlasst, dass wieder andere Agenten diese Korrekturen, diese inhaltlichen Korrekturen durchführen, ist das dann die Lösung? Und diese Menge von Content ja aktuell zu halten, die halt ein Mensch nicht mehr in der Lage ist zu prüfen.
Absolut. Und jetzt weißt du auch, warum Firmen wie Meta und OpenAI für 100 Milliarden Atomkraftwerke bauen, weil dafür brauchen wir eine Menge Rechenpower. Also jetzt habe ich ein paar Wikis, irgendwie so 10 insgesamt, gerade gezüchtet. Ich bin jetzt nur eine einzelne Person. Die Firmen werden massiv, also wenn sie es verstehen, werden massiv ihre Content-Strategien ändern, anpassen, weil viel Content hilft aktuell auch noch viel und wird auch, glaube ich, noch lange so bleiben. Ich plane da schon, also ich habe da schon Ideen für das Lektorat, genau wie du es gerade beschreibst. Jetzt könnte man natürlich auch sogar sagen, wenn du jetzt so ein Local SEO Experte bist, da könnte man jetzt sogar noch überlegen, dass man sagt, speziell für solche Bereiche oder speziell für alles, was um Google Tools geht, das Search Console ist ja auch so ein Thema, was sich verändert. Würde man nochmal einen Layer bauen und diesen Layer zum Beispiel würde man damit ausstatten, dass der sich in die Search Console oder in das Business Profil einloggen kann und sogar die Oberflächen prüfen kann. Das heißt, du kannst es, und das ist jetzt nicht viel Aufwand, ja, also das ist ein Prompt und dann das läuft dann durch und dann guckt sich die Links an und das ist eine Aufgabe von, keine Ahnung, 3, 4 Minuten, dann steht so ein Watch für die Search Console oder für das Business. Und so kannst du dir natürlich vorstellen, Stück für Stück alles abzusichern, auch in so einem Wiki für Aktualität, immer wenn du irgendwo siehst, da ist ein Bug. Also am Ende des Tages ist es alles nur Softwareentwicklung und alles nur Automatisierung und Tools und Programme, die laufen, die natürlich Energie fressen. Deswegen brauchen wir auch so viel Energie. Deswegen haben wir auch diese riesen Energiediskussion. Brauchten wir bisher noch nicht. Also für mehr Online-Shops brauchen wir nicht mehr Energie, aber wir brauchen unglaublich viel Energie, also massiv viel mehr. Gerade noch, wenn die Quantencomputer jetzt in den nächsten Jahren dazukommen. Um genau solche Systeme zu machen, weil in unserer Vorstellung ist das ja schon da. Also wenn wir da jetzt ein bisschen weiter drüber überlegen und das tunen, kriegen wir an einem Nachmittag so ein SEO-Wiki auf das nächste Level, also auf ein wirklich gutes Level, so weit, dass irgendwann auch du sagst, ich finde da nichts mehr. Und wenn der Punkt erreicht ist, dass kein Experte auf der Welt mehr was findet, ja, dann bist du perfekt, oder dann bist du nicht perfekt, aber dann bist du für diese Welt bist du nahezu perfekt, ja. Und wenn man jetzt in der Produktentwicklung sich das so als versteht, dass man so Produkte entwickelt oder so Produkte entwickeln sollte und jetzt nicht mehr mit langen Scrum-Meetings und mit irgendwelchen Dokumenten, Anforderungen sich totschlägt, dann kriegt man auch die Geschwindigkeit rein. Also bei mir gibt es keine Dokumente, bei mir wird alles in Meetings gemacht, die Meetings werden recorded, die gehen direkt an die KI verarbeitet es direkt, im Meeting gibt es die Updates des Screens, man schaut das an, approved das. Und dann hat man in einem Meeting von 30 Minuten schafft man drei Screens abzusegnen. Also
Die typische Wartungsfalle existiert da nicht mehr. Also es gab immer, du kennst ihn auch, ich kenne ihn noch, man muss alt sein, glaube ich, um ihn ein bisschen zu kennen, Karl Kratz. Er hat immer gesagt, du musst unbedingt darauf achten, dass du von vornherein absteckst, was dein, er nannte das immer sein digital, das digitale Spielfeld ist, weil du dich sonst verläufst, weil du irgendwann über das alles als Mensch keine Kontrolle mehr hast.
Ja.
Dass diese Art von Wartungsfalle lässt sich
Ist auch wahr.
besiegen auf
Ja,
diese
lässt
Art
sich
und
besiegen.
Weise.
Lässt sich besiegen. Ist ein harter Kampf und ist auch was, wo ich jeden Tag mit kämpfe. Aber die Fehler werden weniger. Also wenn ich noch vor einem halben Jahr sehr, sehr viel eingreifen musste in das Framework. Also jeder muss sich ja ein eigenes Framework bauen. Also das, was wir gerade besprochen haben für so ein Wiki, ist ein eigenes Framework. Aber wenn man so ein Jobportal baut, ist ein eigenes Framework. Generell Anwendungen zu bauen, wie sie gebaut sind, wo liegen Dateien, mit welchen APIs, mit welchen Frameworks und so weiter würden die gebaut. Ist das PHP, ist das Java, ist Python, muss alles definiert werden. Das sind ein Haufen Regeln. Es sind sehr, sehr viele Regeln. Und diese Regeln müssen aber auch so abgelegt werden, dass man nicht alle im Kopf haben muss, sondern dass sie aufeinander aufbauen und dass sie auch funktionieren, wenn man irgendwo in der Mitte eine rausnimmt oder ein bisschen was ändert. Das heißt, die Stabilität muss immer gewährleistet sein. Und das System so zu bauen, muss man erstmal begreifen, dass das die Aufgabe ist gerade. Da muss man einen Weg finden, das zu tun. Und man muss vor allem durchhalten. Also ich habe bestimmt 8 bis 10 Monate gebraucht. Also ich sag mal so, ab Projekt 80 wurden meine Projekte richtig schnell. Mittlerweile kann sich ja jeder anschauen, unter segelclub.com habe ich ein Segelverzeichnis gemacht. Kannst du auch gerne hier teilen, kannst du gerne zeigen, habe ich dir noch
Ja,
gar nicht gezeigt.
ich zeige gerade mal noch, weil wir das ja gerade schon kurz erwähnt hatten, nochmal das Radportal. Oder du hast es auf, du hast es auf. Kannst du es
Ich
teilen?
kann es auch
Bestimmt.
zeigen, ja klar.
Ja,
Ich gebe das
genau,
mal ein.
denn sonst muss ich erst wieder rumsuchen. Und derweil kann ich noch nebenher, da geht's ab. Genau, das ist ja, und nur für alle zur Einordnung, ja, dass es da jetzt so abgeht, gerade auf dem Radportal. Wir nehmen das gerade auf, während die Tour de France läuft. Und dann sind natürlich so Radsportthemen sehr gefragt im Netz. Und Fabian ist zur richtigen Zeit am richtigen Platz.
Und das hilft natürlich, wenn ich jetzt da mehr Traffic habe, weil natürlich auch die Verweildauer bei mir sehr gut ist. Und das hilft mir dabei, das gesamte Projekt jetzt nach vorne zu bringen, weil Google sammelt schneller Daten. Sie wollen ja nur wissen, funktioniert die Seite, funktioniert die Seite nicht. Das ist das Einzige, was sie wirklich interessiert. Danach ranken sie am Ende des Tages, also User Signals und Behavior. Wenn alles andere okay ist, keine Penalty oder kein Virus und sowas. Und das hilft mir natürlich jetzt enorm, dass der Traffic da gerade eh ein bisschen höher ist. Ich bin mal sehr gespannt, wie es jetzt nach der Tour de France aussieht, ob es sich da so einpendelt, also ob der Traffic gleich bleibt, ob andere Rankings nach oben geschossen sind dadurch. Also insgesamt hilft mir das sehr gut. Meine Average Position ist hier 8,2, das heißt, da ist ordentlich Luft. Also daran sieht man halt, es entwickelt sich gerade, ne? Also der Average Position irgendwie jenseits von 5 oder höher als 4. Das ist eine von so einer richtigen Top-Seite, die wirklich richtig viele Top-Rankings hat. Habe ich noch gar nicht. Ich bin viel in den Top 10, ja. Das heißt aber noch nicht, dass ich viel geklickt werde. Also nur die ersten drei kriegen ja irgendwie 30%, 40% der Klicks ab. Und der Rest kriegt so gut wie gar nichts und 60% in Ads und AI-Overview. Also das ist so die aktuelle Situation hier. Und ja, da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Also ich werde das auch weiter als Open Book halten. Wenn wir später nochmal in ein paar Monaten uns nochmal treffen, dann darfst du da auch gerne immer reinschauen hier und Leute aktualisieren. Aber für mich ist es ja auch ein Test und ein Experiment. Ich glaube, es ist sehr gut und mal schauen. Also ich habe das noch an vielen anderen Stellen jetzt verwendet und plane natürlich noch viel mehr. Da ist nicht alles sichtbar, aber das hier kann ich gerne so ein bisschen zeigen.
Ich habe noch zwei, drei Gedanken. Ja, wir sind jetzt so ungefähr bei 40 Minuten, aber es ist so spannend. Die Leute haben schon die Finger in den Tisch hinein, so spannend ist das. Und deswegen müssen wir natürlich noch so ein paar Fragen loswerden. Was ich mich gefragt habe, gibt es im Moment, immer im Moment, wir sind ja eine Momentaufnahme, die Entwicklung all dieser Geschichten ist ja sehr, sehr stark. Gibt es Themen, wo du sagen würdest, hier niemals ohne menschliche Prüfung im Jahr 2026?
Ja, absolut. Also auf dem Server kommt mir keine KI. Also die KI hilft bei der Softwareentwicklung brutal. Aber wenn die Software dann einmal fertig ist, dann läuft die auf dem Server und da brauchst du ja dann keine KI. Also auch jetzt das Wiki, ne? Da ist ja auf dem Server selber keine KI mehr notwendig. Der Content ist ja da, der liegt in der Datenbank. Also wenn man jetzt das Wiki nehmen würde und 5 Jahre zurückreisen würde und es einem Software-Team geben würden, würden die nichts davon merken, dass da irgendwo eine KI ist. Die würden halt nur einfach eine sehr schöne Architektur sehen, sehr viel Content und würden sich denken, boah, wer soll das denn alles pflegen? So. Aber auf dem Server hat die KI bei mir nichts zu suchen, weil das ist einfach auch ein Stück weit unkontrollierbar, ne? Was sie probiert und was sie morgen probieren will. Und wo sie da rumgucken will. Also da ist für mich auf jeden Fall eine rote Linie, auch in Produktionszugriff, also auf die Datenbank selber, also auch von lokal auf die Produktionsdatenbank, lasse ich sie nicht. Da habe ich das alles sehr sauber gekapselt. Sie darf sich bei mir auf dem Computer lokal, darf sie sich austoben. Da wäre theoretisch auch ein SSH-Key, mit dem sie, wenn sie den Alias richtig aus der Bash-RC auslesen würde, auf den Server als Root kommen würde. Theoretisch ja. Das ist eine Gefahr. Da habe ich jetzt vor 2 Tagen auch mal mit jemandem darüber geredet. Ich sagte, ja, hast du recht. Ja, sollte man, ja, aber gut. Die nächste Möglichkeit wäre dann die KI, wenn du sie lokal nutzt, also auf deinem Computer nutzt, in eine Virtual Box zu packen, da kann sie nichts mehr anrichten. Also das wäre für mich die ganz klare Linie an der Stelle.
Und thematisch Gesundheit, Finanzen, so zwei Stichpunkte,
Vom
die auch
Content
in
her,
EAT immer
ja.
so krass nochmal
Ja.
extra beleuchtet werden, weil sie so nah bei ganz tiefen Lebensentscheidungen von
Ja.
Menschen eine Rolle spielen können.
Ja, also ich habe gestern mit jemandem telefoniert, der das im Medizinbereich der das nutzt im Medizinbereich und dort Content generiert. Und da habe ich auch gesagt, boah, schwierig, auch so Erziehungsthemen, wobei die noch eher soft sind, ja, also Erziehungsthemen und Psychologiethemen, weiß ich, gibt es da richtig und falsch? Keine Ahnung, ich weiß es wiederum nicht. Also soll man jemanden jetzt dazu raten, sich von einer toxischen Partner zu trennen oder soll man sagen, man muss dran arbeiten? Boah, ey, ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch. Ja? Aber was so medizinische Sachen, vor allem so Krankheitsbilder und sowas angibt, da würde ich von Content-Seite her nicht drauf gehen. Sind auch nicht meine Bereiche, sind nicht meine Branchen. Für mich uninteressant. Ich habe eher so Ratgeber-Themen, die eher softer sind oder halt sehr tiefe fachliche Themen. Ne? Also wo es halt wirklich um fachliches Know-how geht und so ist ja wie das SEO-Thema, ne? Also sind wir ja tief im fachlichen, ungefährlichen Thema eigentlich am Ende des Tages und das wäre für mich dann auch eine rote Linie. Also mit Medizin, das wäre mir zu wild.
Das wird sich auch ändern, denke ich, über die Zeit. Aber ich glaube, im jetzigen Stadium würde ich mir da auch Gedanken machen. Aber vielleicht ist das auch wieder nur noch so eine Sperre, die in uns steckt, auf die ist
Aber vielleicht noch
keine
eine
Ahnung
Sache,
so genau.
aber noch eine Sache ergänzend dazu, das wäre mir auch mit Menschen zu wild. Also ich würde weder Menschen vertrauen bei der Erstellung dieser Inhalte, noch würde ich einer Maschine vertrauen, weil mir die Verantwortung einfach zu groß ist.
Und dann habe ich mich gefragt, du beschäftigst dich sehr intensiv damit. Du hast dich selber auch trainiert, ja, monatelang. Ja, aber dann gibt es ja auch Menschen, die grundlos von sich überzeugt sind und sich nicht unbedingt challengen. Sehen wir in den Möglichkeiten, in den Händen anderer Menschen vielleicht auch, wie soll ich sagen, das Shit-in-Shit-out-Prinzip? Also wie viel Gefahr ruht darin, dass Menschen all das tun? Ja, die können ja, das kann ja, dass das einfach das Internet noch grauslicher macht, als es vielleicht im Moment schon ist. Oder müssen wir einfach auch da wieder Mut zur Lücke und das ist das deutsche viel zu viel Denken oder so? Und müssen wir einfach auch in dieser Zeit, in der sich das gerade alle entwickelt, auch mit sowas leben, dass es so viele Fails gibt in diesem, auf diesem Weg, wohin auch immer er uns führen mag.
Also du sprichst jetzt das Thema an, wie heißt der Philosoph vor 2000 Jahren, Platos oder wie heißt er, der gesagt hat, das Ende der Welt ist nah, wenn die Dummen an die Macht kommen.
Ja,
Oder hat
so
er
ein
noch
bisschen.
so 10 andere Themen, ne? Oder
Genau.
wenn die Dummen, also übersetzt, wenn die Dummen mit KI bauen können, so dann ist das Ende des Internets nah. Ich würde jetzt mal behaupten, dass jeder, der sich da gerade mit beschäftigt, das sind ja also von OpenAI gab es da so eine Studie. Also die Leute, die AI nutzen auf der Welt, also nur mit ChatGPT, das sind, glaube ich, irgendwie 40% oder 45%, also sind gar nicht so viele. Dann gibt es diesen kleinen Teil, der mit Vibe-Coding-Apps baut, ohne den Code zu verstehen. Und dann gibt es einen noch kleineren Code-Teil, der das so macht wie ich, dass er den Code versteht und sich solche Systeme baut. Weil solche Systeme, honestly, kannst du nicht mehr mit Vibe-Coding machen. Du musst verstehen, was in der Architektur passiert. Also, weiß nicht, vielleicht kriegst du es schon hin, aber brauchst echt lange. Und dann stellt sich wieder die Sinnfrage. Und die, die das so machen wie ich, also auch in meinem Umfeld, das sind sehr, 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 sehr wenige. dass da jetzt nicht alle vielleicht 100% integer sind und 100% Werte haben, ne? Also ich bin in Deutschland aufgewachsen und habe hier studiert, habe mein Abi gemacht, ich habe deutsche Werte, also auch will ja auch das Land beschützen und will, dass es allen Leuten gut geht, denke über sowas wie Rente nach und mache dann auch Abstriche und sage, ja, wir müssen was ändern, auch wenn es weh tut und so weiter. Also wir haben ja ein sehr starkes Sozialgefühl hier, also auch wenn ich mit Menschen rede, ja. Die Amerikaner sind ja sehr stark getrieben von Only Cash, also da ist ja wirklich alles egal. Und wenn du dann in so Länder wie den Kosovo gehst, also da geht man ja über Leichen für ein paar tausend Euro, also da ist das ja völlig egal. Also da zählt ja dann nur noch das Geld, ja. Und ich sag mal, wenn solche Leute natürlich auch wie eine Atombombe in die Hand bekommen, ist es natürlich sehr unangenehm. Das wird auch passieren, weil das Know-how natürlich auch darin rüberschwappt. Aber insgesamt würde ich schon sagen, dass das eher ein Instrument der Weisen ist, also der Menschen, die sich auch damit beschäftigen und die sie auch bereit sind zu investieren in die Zeit. Und deswegen, also ich glaube eher an die menschliche Zivilisation.
Ich ja auch.
Ich bin da eher ein Optimist als ein Pessimist. Deswegen würde ich deine Frage mit beantworten. Ich glaube, das ist schon okay, so wie das da passiert. Und nochmal, there is nothing new under the sun. Also alles, was wir jetzt gerade erleben, auch durch diese Revolution, gab es alles schon mal in anderen Stufen, industrielle Revolution, Webstühle und so weiter. Gab es alles schon so passiert, vielleicht nicht in der Heftigkeit, aber die Symptomatik, in der wir gerade drin sind, die ist alles nicht neu. Also von daher, ich finde es schon schön, dass das mal so erleben zu können. Also gibt schlimmere Sachen wie eine Pandemie, die man nicht unbedingt erleben will.
Ja.
Da ist sowas dann doch schon, ich sag mal, sehr aufregend. Ja, man schläft sehr wenig und man kann sich auch mit dir über so spannende Themen unterhalten und alle sind pumped und keiner weiß, was in 2 Jahren ist oder in 3 Jahren ist. Aber ich würde eher positiv in die Zukunft schauen. Ja.
Drei Dinge habe ich noch. Erstens, wenn sich jemand auf den Weg machen wollte, auf den du dich vor 1,5 Jahren begeben hast, gäbe es den einen Rat, den du diesem Menschen geben würdest.
Bring dir Zeit mit.
Okay, das ist ein super.
Viel Zeit.
Die zweite Sache, das alles, was wir jetzt besprochen haben, eingedenk, was bedeutet das für eine Veranstaltung wie den SEO-Day?
Großer Change. Also
Ja.
die Frage jetzt, was soll man jetzt machen? Und ich meine, ich mache das ja vor. Ich baue unglaublich viel Angebot, ne? Also es ist jetzt nicht nur das Wiki, das Drop-Thema. Ich selber habe ja so viele Webseiten, die ich überwachen muss, weil wenn ich da viel deploye, passieren ja auch 404 Fehler, 500er Fehler. Also habe ich mir eine eigene Software gebaut, das ist der URL-Radar. Und der kann die Seiten, jede Stunde überwacht er alle meine Seiten, also Unterseiten. Der überwacht tausende Seiten am Tag. Und dieses Tool habe ich kostenlos zur Verfügung gestellt für die Community. Ich habe auch einen Amazon-Shop, also wo ich auf Amazon Dinge verkaufe. Und da musste ich auch die Rankings überwachen, also die Positionen. Und schauen, also jeder, der mit Amazon so ein bisschen unterwegs ist, der weiß, da gibt es eine Buybox, die kann wegfliegen und so. Also gibt ein paar Probleme. Und da habe ich mir auch eine eigene Software für gebaut, auch frei rausgegeben. Und insgesamt habe ich auf dem ganzen SEO-Day-Kosmos, ich glaube, 15 Tools veröffentlicht, die ich selber nutze, die Sinn machen, alle kostenlos. Und das sorgt natürlich dafür, das sehe ich ja in den Logins und in den Registrierungen, dass diese Tools verwendet werden und dass diese Menschen dadurch halt mit der Marke in Kontakt kommen. Das heißt, Software wird mehr eine Commodity, also etwas, was du kostenlos bekommst für Add-on, für so einen Tag, wenn du bei uns vorbeikommst, wo du so ein Ticket dann für 599 Euro kaufst. Das heißt, als Event kann man sich meiner Meinung nach jetzt nicht mehr nur hinstellen und sagen, kommt vorbei, kauft Tickets und liebe Sponsoren, kauft auch noch Sponsorpakete, damit ich viel Geld bekomme und damit wir alle Kosten decken können. Nein, man muss sich jetzt wirklich Gedanken machen, wie kann man seine Zielgruppe engagen? Wie kann man Mehrwert schaffen? Wenn man jetzt nur mal einmal im Jahr, wie ich, ein Event hat, dann muss man das halt außerhalb schaffen, also das ist 365 Tage. Und das schafft man natürlich durch Software, das schafft man durch Inhalte. Das schafft man meiner Meinung nach nicht durch das 10. aufgezeichnete Video, wo man Lead-Gen versucht zu machen, ja, dass man sagt irgendwie, komm vorbei zu der Konferenz und wir erzählen dir jetzt den Trick und dann sagst du, das ist so ein Mini-Trick und dann wird gesagt, ja, wenn du mehr haben willst, komm vorbei. Also das ist nicht mein Style, Marketing zu machen. Ne? Ein Podcast ist eine sehr schöne Sache, da kann man über tagesaktuelle Themen reden, aber jetzt so ein Evergreen-Video, wo man immer nur versucht, machen ja viele, ne? Lead-Gen über so eine so ein Mini-Video, wo man dann irgendwie so eine Sache davor gaukelt. und dann seine E-Mail-Adresse hergeben muss für irgendwas, ja, damit man dann per E-Mail zugespammt werden kann. Das ist meiner Meinung nach nicht mehr ein guter Weg. Das kann in unserer Branche weiß jeder, dass das Lead-Gen ist und verabscheut das. Und deswegen, also mein Weg ist da, das miteinander zu verbinden. Die ganze Sache, dass ich da auf einer Reise bin, für seine Webseiten baue, die ausprobiere, zum Ranken bringe, teile ich direkt in der Community, in der ich eh bin. Da gibt es auch andere, die das gerade machen, da tauschen wir uns aus. Alle, die interessiert sind, kommen da auch vorbei, schnuppern da rein und können das da mitbekommen. Und schon ist das Produkt meiner Meinung nach schon fertig. Also viel mehr muss es dann auch nicht mehr haben an der Stelle. Mit leckerem Essen und Trinken in Köln ist es dann abgerundet, ja.
So ist es. Apropos SEO.de. Wir haben
Ist
ein
mitgebracht.
Freiticket von dir zur Verfügung bekommen, das wir an dieser Stelle verlosen. Und wer es bis hierher geschafft hat, hat gute Chancen, an dieses Freiticket ranzukommen, denn jetzt verraten wir das geheime Losungswort, das Zauberwort, das man entweder als Kommentar unter einen LinkedIn-Post, den ich zu dieser Episode veröffentlichen werde, unter das YouTube-Video, das wir veröffentlichen werden, oder im Zweifelsfall, wenn man all das gar nicht mag, auch per E-Mail an info@dscom.de schicken kann. Das werden wir jetzt verraten und dann werden wir aus all diesen Menschen, die dieses Zauberwort kommentieren oder per E-Mail an uns hier bei DSCOM schicken, ein Ticket für den November in Köln zum SEO.de verlosen. Und das Zauberwort heißt Viva Colonia. Das ist das Zauberwort. Das hätten wir dann gerne als Kommentar oder als E-Mail. Und dann wird 14 Tage später, so viel Zeit geben wir dann allen Beteiligten, ein riesengroßer Lostopf aufgebaut und das filmen wir dann sogar noch mit. Und dann haben wir hier mindestens zwei nette Teammitglieder, die sich gerne als Losfee zur Verfügung stellen. Und den Namen, den wir dann aus dem Hut zaubern, den lassen wir dir dann zukommen, Fabian.
Der darf dann vorbeikommen, essen, trinken, alle Vorträge anschauen und darf auch in der Speaker Lounge rumchillen. Der kriegt dann VIP-Zugang. Ja.
Herzlichen Dank dafür, und herzlichen Dank für diesen tollen Austausch. Ich habe noch mal eine Menge gelernt, auch weit über das Vorgespräch, das wir geführt haben, hinaus. Denn für alle Beteiligten, bevor wir das hier aufgezeichnet haben, haben wir schon mal ein paar Tage vorher ein ähnlich langes Vorgespräch geführt. Und das hier war nicht einfach nur mal eine Wiederholung. Das war super, super, super toll als Einstieg auch für Menschen, die noch ganz am Anfang dieses Prozesses stehen. Ich nehme an, die meisten sind eher noch am Anfang dieses Prozesses, den wir hier beschrieben haben. Und es war schön, dass ich mich, für euch mit jemandem austauschen konnte, der den Weg schon ein ganzes Stück gegangen ist. Herzlichen Dank, Fabian.
Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Und ich möchte nur allen sagen, das hier kann man abonnieren als Podcast, als YouTube-Kanal und es gibt hin und wieder auch auf unserem Blog bei dscom.de ziemlich guten Content zu E-Mail-Marketing, zu SEO, zu SEA, zu Webanalyse. Auch da immer gerne vorbeischauen oder einfach uns bei Social Media folgen. Ich danke allen ganz herzlich und getreu dem Motto dieses Contentstücks Happy Optimizing.